zentrale Frage beim Älterwerden, vor allem nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben, ist, wer bin ich als Älterwerdende, als alte, als hochaltrige Person? Es geht hier um Selbstwertgefühl, um Identitätsgefühl und es geht auch um Selbstwirksamkeit, ja, dass man sich plötzlich schwächer fühlt, weil ein bestimmtes Gerüst von früher natürlich wegfällt. Das ist einfach so und das verunsichert viele extrem.
Verunsichern, das ist ja ganz, ganz schlecht. Das wollen wir gar nicht und in diesem Podcast geht es auch um das genaue Gegenteil. Damit hallo und willkommen zum Podcast für die geburtenstarken Jahrgänge Babyboomer, Boomer, Bestager oder einfach Menschen, die 55 Jahre und älter sind. Das ist nämlich alles dasselbe. Ich bin auch einer davon. Mein Name ist Stefan Robini. In diesem Podcast geht's um die Fragen unserer Generation. Diesmal die Frage, können wir Boomer noch was lernen oder was ist Psychogerontologie? Wer diese Episode bis zum Ende hört, sollte am Ende verstanden haben, ob sich Studieren jenseits des 60. Geburtstags lohnt, wie sich das anfühlt, wie lernt es sich in späteren Jahren und was unterscheidet das Studium damals und heute? Und nochmal, was ist eigentlich diese Psychogerontologie? Ich kann das Wort inzwischen ziemlich gut aussprechen, denn das Studium der Psychogerontologie hat mein Gast nämlich mit 61 Jahren begonnen, mit 64 abgeschlossen. Das ist noch gar nicht so lange her. Deswegen herzlichen Glückwunsch dazu und auch ein herzliches Willkommen zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit hier im Boomer-Podcast, Dagmar Wagner.
Ja, hallo und vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Freue mich, dass ich nochmal wieder dabei sein darf und auf den Austausch.
Ja, das hat ja gute Gründe, dass du ein zweites Mal da bist. Den regelmäßigen Hörern, Hörerinnen wirst du schon bekannt sein. Du warst schon mal Gast mit dem großartigen Thema Wie will ich selbst gesehen werden oder was können wir lernen vom Leben der anderen? Den Link setze ich nochmal in die Shownotes. Jetzt aber wieder der Quickstart für die, die dich noch nicht kennen, mit ein paar halben Sätzen, die du bitte vervollständigst. Das Erlebnis, das mich in meiner Jugend am meisten geprägt hat, war...
Also diese autofreien Sonntage, die fand ich gespenstisch zum Beispiel.
Mein Traumberuf war...
Regisseurin. Davor in sehr jungen Jahren, so mit 14, 15, Psychologin. Aber dann nach dem Abitur, wie ich dann nach München gegangen bin, ich wollte unbedingt Regisseurin werden, auf die Filmhochschule gehen, habe mich damit 18, 19 nicht getraut, das zu machen und habe deshalb Kommunikationswissenschaft mit Psychologie studiert. Also Medien, ja. Und habe das dann im zweiten Anlauf danach dann gemacht.
Ich habe mich mein ganzes Berufsleben lang mit Biografien befasst, weil...
Menschen unglaublich spannend sind und ich vielleicht auch doch eine Fähigkeit habe, Menschen auch ja gut zu erfassen. Also nicht nur intellektuell, sondern auch ja das, was man gar nicht aussprechen kann.
Spannend. Das Wort Psychogerontologie habe ich zum ersten Mal gehört, als
ich mich tatsächlich für den Studiengang beworben habe, ja.
Dann bleiben wir doch mal dabei. Worum geht es denn in dieser Forschungsrichtung?
Dieses Studium hat einen ganz klaren klinischen, geriatrischen und psychologischen Schwerpunkt. Da geht es darum, wie im Alter Herausforderungen bewältigt werden. Mhm. Weil eigentlich ist es ja so, dass man in jeder Lebensphase immer bestimmten Herausforderungen gegenüber steht. Aber im Alter kommen da doch nochmal Herausforderungen auf einen zu, die ja auch mit der Endlichkeit zu tun haben. Und damit befasst sich die Psychogerontologie. Es sind letztlich Coping-Strategien, ja, die man immer anwenden kann. Aber hier nochmal speziell auf die Bedürfnisse älterer und vor allem auch hochaltriger Menschen.
Nenn mal ein, zwei Beispiele für Themen, mit denen sich deine Kommilitonen bzw. die Professoren beschäftigen, also Anwendungsfälle.
Also das, was ja im Alter vielen Sorgen macht, das ist so die Gesundheit, ja, also entweder man spürt schon, das ist vielleicht nicht mehr ganz so optimal und man ist vielleicht auch wirklich erkrankt. Und selbst wenn man ganz gesund ist, sieht man dann vielleicht bei den Eltern, oh mein Gott, was kann da alles auf mich zukommen? Dann vielleicht auch eben beim Eintritt ins Rentenalter, ist ja bei euch auch im Podcast ein großes Thema. Eigentlich die zentrale Frage beim Älterwerden, vor allem nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben, ist, wer bin ich als Älterwerdende, als alte, als hochaltrige Person? Es geht hier um Selbstwertgefühl, um Identitätsgefühl und es geht auch um Selbstwirksamkeit, ja, dass man sich plötzlich schwächer fühlt, weil ein bestimmtes Gerüst von früher natürlich wegfällt. Das ist einfach so und das verunsichert viele extrem. Ja, damit befassen sich die Psychogerontologen.
Ja, kann ich bestätigen, diese Verunsicherung erlebe ich bei einigen, mit denen ich im Coaching zu tun habe. Also du bist hier genau richtig. Du hast ja erwähnt, du hast in Nürnberg studiert. Das ist sozusagen ein altehrwürdiger Ort für Gerontologen. Es ist nämlich der Gründungsort der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie 1966. Jetzt Psychogerontologie. Ganz ehrlich, habe ich erst durch dich davon gehört. Wie beliebt ist denn die Fachrichtung? Ist das ein Modefach oder wie würdest du es sehen?
Also erstens mal gibt es ja kaum Studiengänge für Gerontologen, Gerontologinnen. Aber tatsächlich, das gibt es nur an der Nürnberger Uni. Das hat mit Mode überhaupt nichts zu tun.
Also halten wir fest, das ist in Nürnberg ein Alleinstellungsmerkmal. Psychogerontologie gibt es in Deutschland nur dort. War mir auch nicht klar, ehrlich gesagt. Jetzt hast du damit ja ein Fach studiert, was dich selbst betrifft. Nämlich das Älterwerden betrifft eigentlich jeden. Jenseits der 60 ist es. Ist man ja sozusagen vermutlich im letzten Lebensdrittel. Was sind denn die drei wichtigsten Learnings, die du für dich persönlich aus diesem Studium mitgenommen hast?
Also, dass wir im Alter ganz, ganz viele Potenziale haben, ne? Dass das also nicht irgendwann dann alles nur noch bergab geht, sondern dass es bis zum letzten Atemzug immer eine Weiterentwicklung möglich ist, ja, dass das älter werdende Gehirn, Stichwort Neuroplastizität, sich auch anpasst, dass ich mich seelisch diesen Prozessen auch anpasse, das ist ja auch alles erforscht, also ich habe da sehr viel Optimismus rausgezogen, ja, aber dass man natürlich auch nichts geschenkt kriegt, ne, also ich, da ist schon auch immer Eigeninitiative gefragt und auch, man muss sich auch entscheiden, was man möchte, dass man es möchte und sich dann die Möglichkeiten suchen, das dann auch umzusetzen. Beim Älterwerden geht es ständig eigentlich nur darum, wie gehe ich mit Verlusten und Einschränkungen um.
Hast du denn an deinem Leben konkret etwas geändert, weil du in der Uni davon gehört hast?
Also auf alle Fälle im Umgang mit zum Beispiel meinen Eltern, weil ich viel gelernt habe, dass so bestimmte Sätze wie, ja, jetzt mach doch mal, geht doch mehr raus oder lass das doch überhaupt gar nichts bringt. Also dafür schon. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, so für mich selber was geändert. Nee, noch nicht so. Nee, aber also ich nehme das
eigentlich... Bist du noch zu jung für...
Also ich habe aber wirklich viel Optimismus mitgenommen, ja.
Ja, das kommt auch rüber und das ist ja auch eine wichtige und tolle Botschaft, dass das Beschäftigen mit dem Älterwerden optimistisch aufs eigene Älterwerden gucken lassen kann. Wir hatten ja hier auch eine sehr schöne Episode mit Hans-Werner Wahl, renommierter Altersforscher aus Heidelberg, der 10 gute Nachrichten übers Älterwerden hier als Episode gemacht hat, werde ich in die Shownotes reinsetzen. Fand ich auch sehr erhellend und wohltuend, dass es so viele gute Nachrichten gibt.
Ja, jetzt das war eine ganz tolle Episode, ja.
Jetzt machen wir mal einen kleinen Gedankensprung oder gucken nochmal aus einem anderen Blickwinkel. So, jetzt kannst du gleich von 2 Studien damals mit einem Studien heute, ich sag jetzt mal Pi mal Daumen 40 Jahre später, vergleichen. Und da würde ich jetzt mal gerne so ein paar, ich bin da wirklich total neugierig, Sachen durchgehen. Wie haben sich denn die Studierenden in diesen Jahren verändert?
Die heutigen sind sehr viel zielgerichteter, fleißiger, pflichtbewusster. Absolut. Kann aber auch damit zu tun haben, dass was ich ja jetzt zum Schluss gemacht habe, ist ein Master of Science. Das ist wirklich sind andere Anforderungen als Geisteswissenschaften. Ne, mein erstes Studium war ist ja Master of Arts ist in der Regel was Geisteswissenschaftliches. Und das war dann schon, also muss ich sagen, eher sehr locker oder man hat es locker genommen, keine Ahnung, weil man vielleicht auch jünger war. Also die Studentinnen, die ich jetzt erleben durfte, wunderbarerweise, die sind irre engagiert und nehmen das sehr, sehr ernst und also fleißig wäre jetzt fast eine Beleidigung, sondern die sind auch einfach richtig gut.
Toll. Super Kompliment für die jungen Leute, über die ja gelegentlich nicht nur Gutes erzählt wird. Jetzt bin ich mal gespannt, wie geht's weiter? Professoren, damals und heute. Damals war der Staub von 100 Jahren unter Talaren, sagt man. Aber ist der jetzt weggefegt oder wie hast du es erlebt?
Früher waren die total unnahbar, die Professoren. Mhm. Ja, man hat ja dann immer nur irgendeinen Assi, das ist der Assi von oder auch die waren in der Regel männlich und auch die Professoren waren in der Regel tatsächlich überwiegend männlich und die saßen dann irgendwo und waren überhaupt gar nicht zu greifen. Und das ist heute definitiv total anders auch. Ganz anders. Also sind nahbar und auch durchaus offen für kritische Bemerkungen. Ich habe ja, als ich Kommunikationswissenschaft studiert habe, auch journalistisch gearbeitet. Und wenn die da theoretisch irgendwas erzählt haben vom Journalismus, da habe ich mich manchmal so geärgert. Und wenn ich was gesagt habe, da waren die stinksauer. Das habe ich schon. Mhm. Also gab es richtig Zoff und vielleicht habe ich es jetzt auch nicht so diplomatisch formuliert. Man ist ja, wenn man jung ist, ne? kann man das ja noch nicht so gut. Aber also ich denke auf alle Fälle, dass die heute offener sind. Ja.
Spannend. Gut, aber nicht jeder wird ja auch mit dem Alter diplomatischer, habe ich auch schon gehört. Noch eine Checkfrage. Die Art der Lernstoffvermittlung. Ich sage jetzt mal vom Overhead-Projektor zur künstlichen Intelligenz. Hast du da den Eindruck, alles ist schöner, größer, besser, bunter, schneller und mehr spaßmachend geworden in der Vermittlung?
Es gab halt früher keinen Computer. Ich habe ja noch mit Lochkarten gearbeitet. Ja, wir haben noch Lochkarten gestanzt. Ich musste auch bei meinem ersten Studium Statistik lernen. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also es ist natürlich ein riesiger Sprung. Jetzt habe ich da mit SPSS Statistikprogrammen zu tun und Software, ja. Der Riesenunterschied ist, man kommt schneller an Wissen heran. Das ist wunderbar mit dem Internet. Das ist der größte Unterschied. Früher habe ich 6 Wochen auf ein Buch gewartet. Ja, und wenn dann der Zipfel, der das ausgeliehen hat, das dann auch nicht rechtzeitig zurückgebracht hat, musste der angemahnt werden oder die, bis das Buch endlich mir zur Verfügung stand. Ja, heute rufe ich fast alles im Internet ab. Ne? Das ist für mich der größte Unterschied und ein absoluter Segen.
Ja, ein Riesenvorteil kann ich gut nachvollziehen. Ja, jetzt nochmal zum Verhältnis. Da saßen ja vermutlich überwiegend jüngere Leute neben dir. Bist du mit denen in Kontakt gekommen oder macht jeder seins?
Es gab immer Vorstellungsrunden bei jedem Seminar in der Regel. Wer hat was gemacht? Ja. Da habe ich dann überlegt, was erzähle ich denn jetzt? Jetzt lebe ich ja schon so lange. Aber gut, auch das habe ich dann bewältigt. Mir war das so ein bisschen unangenehm, gebe ich zu. Aber dann. Also ich habe wirklich nur wunderbare Erfahrungen gemacht. Tolle junge Frauen, die ich absolut bewundere, die so auch ernsthaft sich mit dem Alter und Altern beschäftigen, kennengelernt. Und dann kommt natürlich dazu, dass in einem Fach Gerontologie, Psychogerontologie, ja, dass da das Thema Altersdiskriminierung, was ja dann in meinem Fall so wäre, keine Rolle spielen sollte. Und das spielte auch keine Rolle. Ich musste mich bewerben. Das ist ja nicht so, dass ich da einfach angerufen habe und gesagt habe, nehmt mich mal, sondern die haben mich ja aufgrund meiner Vorträge und meines Gesamtwissens, ne, also ich bin ganz, ganz normal für den Masterstudiengang beworben. Und ich wusste, ich will ja damit langfristig arbeiten, ja. Sagen wir mal so, wenn ich das zu meinem Vergnügen gemacht hätte, hätte ich mich wirklich unwohl gefühlt, ne, zwischen den KollegInnen. Also sind fast 99% Frauen. Und in dem Fach ist doch auch mal jemand über 30, über 40 und über 50. Also die Mehrheit ist zwischen 20 und 30, hat gerade einen Bachelor gemacht. Ja, bringt natürlich, den ich ja nicht gerade gemacht hatte. Also ich war völlig raus nach 40 Jahren aus diesem ganzen Prozess, der sich ja auch noch mal wissenschaftliches Arbeiten hat sich ja auch noch mal sehr verändert. Und
also ich habe jetzt ein sehr, sehr viel klareres Bild über die Zusammensetzung der Kommilitonen. Wenn du sagst, über 99% Frauen, habe ich eine Vorstellung.
Ja.
Das ist ja auch ganz spannend. Bevor wir zu einem dritten Aspekt deines Studiums kommen, ein kleines Intermezzo mit einem Sprichwort zum Thema, zu dem du uns bitte deine Meinung sagst. Zitat, in der Jugend lernt man, im Alter versteht man. Marie von Ebner-Eschenbach.
Ja,
entspricht das deiner Erfahrung?
Ja, absolut. Also in jüngeren Jahren fällt das Lernen sehr, sehr viel leichter. Das durfte ich auch schmerzlichst selber am eigenen Leib erfahren, ja. Und das, was man ja immer so schön Erfahrung der Älteren nennt, ist absolut berechtigt. Und das hat auch seine Ursachen in den neurophysiologischen Veränderungen des älter werdenden Gehirns, dass wir mehr mit zwei Gehirnhälften arbeiten bei Lösung von Problemen. Und dass man aufgrund der Erfahrung schneller und besser Zusammenhänge erkennt, ja, als jetzt jüngere Menschen. Die können das ja gar nicht. Da ist ja gar nicht so viel Wissen, Erfahrung abgespeichert, um Zusammenhänge zu erkennen. Mhm. Also man arbeitet im Alter mit den Erfahrungen und lernt daraus, indem man sie wieder in Bezug setzt zu dem, was man neu erfährt, zu neuem Wissen, zu neuen Erfahrungen. Mhm. Völlig richtig. Und auch alles erklärbar.
Also hat die Frau Ebner-Eschenbach 1830 bis 1916 hat sie gelebt, hat sie früh erkannt. Schauen wir nochmal genauer hin auf das Studieren in den späten Jahren. Was ist dir denn leichter gefallen als damals?
Also ich hatte ein Vorwissen, also schon ein immenses Vorwissen. Und wenn ich dann was Neues gehört habe, konnte ich das immer wieder sofort zuordnen. Und das hat mir das leicht gemacht. Ne? Aber wenn ich, also jetzt neues Wissen in dem Sinne, sagen wir mal so, dass jetzt nicht mit Zahlen, Statistik, Geriatrie, das ist ein ganz anderes Wissen, da muss man ganz viel auswendig lernen. Und das war leicht. Schwer waren tatsächlich sowas wie Mathematik, Syntaxen schreiben, mit Software umgehen, also Dinge, die ich in meinem Leben nie gemacht habe. Ja, bestimmte Suchmaschinen ging dann noch. Aber das Schlimmste war, die Statistik mit der Mathematik zu lernen, das dann anzuwenden, die Software zu lernen und dann das dann auch in konkret wissenschaftlich zu präsentieren. Also und
wow.
Und bei den Klausuren das auswendig lernen. Das hat mich schier, das war fürchterlich. Weil das dir mit 60 einfach, ich meine, ich wusste das alles zum Glück vorher. Also insofern hat mich das dann nicht so besonders überrascht. Und jetzt sind wir wieder bei Coping-Strategien. Ich wollte aber diese 7 Klausuren, das waren ja immerhin 7, die wollte ich bestehen. Ohne das hätte ich ja keinen Abschluss gehabt. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich praktisch 5 Wochen vorher angefangen habe, auswendig zu lernen. Also ich habe das Wissen aufbereitet, ich habe das durchdrungen, ne? Und die jungen Kolleginnen, die fangen da vielleicht 2 Wochenenden vorher an oder ein Wochenende vorher. Das war ein massiver Unterschied. Davor dann, wenn die Fragen hatten, weil sie es nicht so durchdrungen hatten, konnten die dann zu mir kommen und ich konnte es denen erklären, weil ich schon länger dran saß.
Lass uns das Wort Coping nochmal schnell ins Deutsche übersetzen, also Anpassungsstrategie, wenn man so will.
Bewältigungsstrategie,
genau.
Ja.
Mhm. Also Respekt vor dem, was du da erzählt hast. Statistik nochmal sich neu draufschaufeln. Mhm. Bist du da auch an Grenzen gekommen?
Also es ist so, dass man ja sich auch Hilfe holen darf, ja. Und mein Professor wusste, ich habe ja eine Online-Studie gemacht zum Thema Lieblingssendung im Fernsehen für Personen ab also 58 Jahren, was haben die für eine Bedeutung? Und ich habe ein Online-Survey gemacht, also erst qualitativ recherchiert und quantitativ dann die Arbeit. Das war eine quantitative Studie. Und ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich wusste nicht, wie ein Online-Survey geht und jetzt wiederhole ich mich da mit der Statistik. Das konnte ich auch nicht. Da darf man sich aber Hilfe holen. Und das schreibt man dann am Ende in seiner Magisterarbeit rein. Hier und hier habe ich mir Hilfe geholt. Und das Tolle war, dass man an der FAU natürlich auch dann Statistikhilfen bekommt. Und da hatte ich dann eine junge Frau und die habe ich immer angeschrieben. Da haben wir eine Stunde ausgemacht. Das habe ich dann an die Uni bezahlt, aber wirklich nicht teuer. Und die hat mir dann, wenn ich Fragen hatte, hat die mir bei der Entwicklung von der Syntax oder so geholfen dann. Also super. Ohne das wäre es nicht gegangen. Das fand ich ganz, ganz großartig. Also es stand allen Studenten und Studentinnen offen und das habe ich genutzt, ja.
Also großartiges in deinem Falle dann auch intergenerationelles Lernen. Ne?
Absolut. Also ich habe einen 31-jährigen Sohn. Es ist ja nicht so, dass mir junge Leute fremd sind, ja. Aber das hat jetzt noch mehr Selbstverständlichkeit bekommen, das Miteinander mit den Jungen, ja.
Jetzt lass mich ein bisschen bilanzierend fragen. Was hat dir das Studium denn insgesamt gebracht?
Ja, also ich war oder bin ja mit Vorträgen zu verschiedenen Aspekten zum Thema Älterwerden unterwegs. Also das ist jetzt schon seit 10 Jahren. Ne? Und dieses Studium mit diesem Master of Science, das ist ganz klar, dass das eine Weiterbildung ist, eine Qualifikation, da wirst du einfach nochmal anders ernst genommen. Das ist ganz simpel, das ist in Deutschland so. Du kannst alles Mögliche wissen, wenn die nicht sagen, wenn du da nicht sagst, hier habe ich den Stempel, ne, dass ich es auch wirklich weiß. Das bringt, ich merke das auch deutlich, einen erheblichen Unterschied. Ja, das war eigentlich ursprünglich gar nicht der Grund, weil ich habe ja mir so viel selber da angeeignet, weil es auch so spannend fand. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich eh schon dauernd lerne, dann kann ich doch mal gucken, ob ich das nicht doch nochmal richtig studiere. So war das.
Hast du jetzt so viel Lust darauf gekriegt, dass du noch eins draufsetzen willst? Vielleicht eine Frau Doktor?
Also im Moment sehe ich das nicht. Also der Professor hat aufgrund der Ergebnisse gemeint, das wäre schon schön, da weiterzumachen. Aber ich brauche da mal eine Pause. Nee. Also wissenschaftliches Arbeiten, das impliziert so extrem viel Formalien. Und die habe ich jetzt alle durchgestanden. Ich kann es, glaube nicht.
Wenn noch jemand jetzt nach dem Gespräch, wo du ja doch so viel Optimismus ausstrahlst, darüber nachdenkt, ob er oder sie ein Studium beginnen soll in späteren Jahren. Was sind denn deine drei wichtigsten Ratschläge?
In meinem Fall, das, was ich gemacht habe, da bin ich der Überzeugung, dass man Vorwissen mitbringen sollte, also wenn man schon älter ist, ja, weil man sich dann einfach leichter tut, auch beim Auswendiglernen übrigens, ja. Man muss total engagiert sein, man muss es unbedingt wollen. Es muss in Bezug zum vergangenen Leben stehen und es muss in Bezug zur Zukunft stehen. Das sind eigentlich auch so die Regeln für was Neues lernen im Alter. Also wenn jemand in meinem Alter nochmal Medizin studieren würde, würde ich also schon die Stirn runzeln, ja.
Wie gesagt, sorgenvoll und nicht anerkennend.
Ich glaube, das macht dann schon was aus, ob man weiß, was man da mit hinterher, dass man das weiter unter die Menschen trägt. Ja, bei diesen Seniorenstudien, die sind anders, aber es ist natürlich genauso wichtig, weil dort ältere Menschen ihr Wissen über sich, aber auch das Wissen über die Welt erweitern können. Und das ist ja ein ganz tiefes Bedürfnis.
Ja, sehr, sehr schön nochmal zusammengefasst, finde ich. Zum Schluss, wie immer, ein Blick in die Zukunft. Bitte vervollständige die folgenden halben Sätze. Als nächstes studiere ich.
Nichts mehr.
KI, künstliche Intelligenz, wird in der Gerontologie ...
Ja, ganz sicher eine maßgebliche Rolle spielen. Ja. Das geht gar nicht anders. Also auch in der Pflege, da versuchen sie ja doch auch langsam alle drauf vorzubereiten, weil sie nicht wissen, wie sie das bewältigen sollen. Gar keine Frage. Auch bei den Hausärzten. Und da wird die Frage sein, wo man die älteren, hochaltrigen Menschen, wie man die da abholt. Also
das könnte nochmal ein Thema für eine nächste Episode sein, aber ich habe noch eine letzte Frage für dich. Einen Halbsatz, also ziemlich langer Halbsatz. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, mit dem Universitäten, uns Älteren, das Lernen und Leben leichter machen könnten, dann wäre das.
Ich bin nicht dafür, dass die regulären Studiengänge für Personen ab 60 grundsätzlich immer offen stehen. Also ich finde nicht, dass das unbedingt sein muss. Ja.
Wenn das nicht ein Schlusswort war, liebe Dagmar, da hast du deine Studienerlebnisse und Ergebnisse wunderbar zusammengefasst, mit einem Ausblick auch für Menschen, die noch drüber nachdenken. Und ich denke drüber nach. Ich finde das übrigens großartig, wenn deine Abschlussarbeit über die Fernsehgewohnheiten der Älteren, wenn wir die bei uns im Blog dokumentieren könnten und da mal tiefer reingucken, was du da erforscht hast, was du dir da so hart erarbeitet hast mit statistischen Mitteln, aber eben auch in Zusammenarbeit mit jüngeren Menschen, die da hilfreich dabei waren. Also, liebe Dagmar, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und alles, was du hier an Wissen und Erfahrungen geteilt hast über das Lernen in späteren Jahren und deine ganz konkreten Themen, mit denen du dich da befasst hast. Danke.
Ja, vielen Dank. Dir auch. Alles Gute.
Ja, und falls du oder sie diese Episode gut fanden, dann würden wir es gut finden, wenn du oder sie einen Kommentar oder eine gute Bewertung bei Apple oder Spotify hinterlässt. Gerne natürlich auch den Podcast abonnierst. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten über die E-Mail info@babyboomer-stories.de oder auch auf der Website nachzuschauen www.babyboomer-stories.de. Ansonsten, wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin, macht's gut. Und immer dran denken, der nächste Ruhestand soll dein bester sein.